ARD Sounds.
Reformpaket, das plant die Bundesregierung bei Krankschreibungen und Steuern.
Raststätten-Toiletten, wie sauber sie wirklich sind.
Und wie eine Genossenschaft eine Dorfkneipe wiederbelebt.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen.
Hallo, am 3. Juli, heute ist Freitag. Wir gehen mit großen Schritten aufs Wochenende zu. Hier sind nochmal Magdalena Bienert und Philipp Lacomi für euch.
Einen wunderbaren guten Freitag. Und wir gucken heute Morgen natürlich auf das Reformpaket, was die Bundesregierung da gestern vorgestellt hat. Da sind viele spannende Sachen bei und wenn es so kommt, werden wir es auch direkt merken. Also es geht dabei um die Rente, um weniger Bürokratie, auch um viele Themen, die vor allem die Wirtschaft wieder in Schwung bringen sollen. Wir können natürlich hier nicht alles besprechen, aber wir haben uns diese zwei Themen mal rausgegriffen.
Ja, und zwar wollen wir sprechen über die Veränderungen bei der Einkommenssteuer und die Regeln zur Krankschreibung. Noch ganz kurz zur Einordnung, diese Reformpläne, die da gestern vorgestellt wurden, das sind noch keine beschlossenen Gesetze, müssen erst noch geschrieben werden und dann von Bundestag und Bundesrat beschlossen werden.
Und wir fangen mal an mit der Einkommenssteuer. Zum 1. Januar 2027 soll die nämlich neu geregelt werden. Und entlasten will die Bundesregierung vor allem Menschen mit mittleren und niedrigen Einkommen. Da soll es unter anderem Verbesserungen bei Freibeträgen geben, also das ist der Teil beim Einkommen, der nicht versteuert werden muss.
Ja, und auch das Kindergeld soll voraussichtlich um 13 Euro erhöht werden auf dann 272 Euro.
Die Bundesregierung rechnet vor, dass durch diese Verbesserungen eine berufstätige Familie mit zwei Kindern und einem zu versteuernden Gesamteinkommen von 60.000 Euro gegenüber heute dann um mehr als 600 Euro jährlich entlastet werden kann.
Und ein Beispiel noch, eine alleinerziehende Pflegekraft mit 2.800 Euro brutto und zwei Kindern soll mit rund 468 Euro jährlich entlastet werden. Finanziert werden soll die Reform unter anderem durch eine höhere Besteuerung bei den hohen Einkommen. Der Steuersatz ab einem zu versteuernden Einkommen von 250.000 Euro soll künftig bei 45% liegen. Bisher war er bei 42% und wenn man noch mehr verdient, dann steigt er auf 47%.
Und jetzt gucken wir mal auf das Thema Krankschreibungen. Da soll es zwei entscheidende Änderungen geben. Man soll sich künftig grundsätzlich schon am ersten Tag krankschreiben lassen müssen. Ja, und die telefonische Krankschreibung wird abgeschafft.
Bislang ist es ja immer so geregelt, dass man ab dem ersten Tag des Krankseins eine Lohnfortzahlung bekommt. Krankschreiben lassen muss man sich erst ab dem vierten Tag. Das heißt, dass man gegebenenfalls gar keine Krankschreibung braucht, wenn man jetzt zum Beispiel nur 3 Tage Magen-Darm oder so hat. Ja. Zwar dürfen Arbeitgeber auch jetzt schon ab dem ersten Tag eine Krankschreibung verlangen, aber die meisten tun das halt einfach nicht.
Ja, und Kanzler Merz hat ja schon mehrfach gesagt, dass es in Deutschland inzwischen zu viele Krankheitstage gebe. Das könne sich die deutsche Wirtschaft im internationalen Vergleich nicht leisten, sagt die Regierung. Und dieser Unternehmer hier, der befürwortet den Entschluss.
Ich glaube, die Leute muss man wirklich packen. Es gibt sie. Es wird nicht die Mehrheit sein, aber die Mehrheit der Beschäftigten leidet genau unter diesen Kollegen, die sich manchmal zu einfach machen. Und insofern sorgt das am Ende für mehr Gerechtigkeit.
Also nochmal zusammengefasst, ab Tag 1 muss man dann schon in die Praxis und auch diese telefonische Krankschreibung gibt es eben nicht mehr. Ärztinnen und Ärzte haben dazu ihre eigenen Gedanken.
Stellen Sie sich vor, Sie kommen mit Brechdurchfall morgens kaum aus dem Bett und kommen dann mit Brechdurchfall in eine Praxis und stecken dann uns alle anderen Leute auch noch an. Das macht überhaupt keinen Sinn und konterkariert tatsächlich ganz eindeutig das, was in den letzten Jahren als Ziel da war.
Ich könnte mir vorstellen, dass gerade diese Intervention wieder zu längeren Arbeitsunfähigkeitszeiten führen könnte, weil man sich eben immer denkt, naja, wenn ich immer ab dem ersten Tag kommen muss, dann nehme ich mir doch lieber gleich zwei.
Grundsätzlich ist noch wichtig zu sagen, es soll auch Ausnahmen geben, was so diese Krankschreibung am ersten Tag anbelangt. Betriebe können mit ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auch andere Vereinbarungen treffen oder in Tarifverträgen kann das anders geregelt werden, dass zum Beispiel eine Krankschreibung erst ab dem vierten Tag notwendig ist.
Ärzteverbände finden diesen Beschluss der Koalition katastrophal. Sie sagen, dass die Praxen dadurch viel zu voll werden und dass eben, wie auch schon gehört von dem Arzt, medizinisch in vielen Fällen eben auch gar keinen Sinn ergibt.
Jo, das waren jetzt zwei große Punkte aus diesem Reformplan. Wir haben euch in der Folgenbeschreibung noch zwei Links zu tagesschau.de hinterlegt. Da gibt's alle weiteren Infos und ganz viele Hintergründe zum Reformpaket der Bundesregierung.
Unsere Kurznachrichten.
In Südfrankreich haben sich mehrere Waldbrände ausgebreitet. Nach der großen Hitzewelle sind dort viele Böden extrem trocken. Hunderte Feuerwehrleute sind im Einsatz, auch mit Löschflugzeugen. In der Nähe zur spanischen Grenze mussten auch mehrere Campingplätze evakuiert werden. Verletzt wurde bisher aber wohl niemand.
Die EU-Polizeibehörde Europol hat ein Missbrauchsnetzwerk von Männern zerschlagen. Die Männer sollen ihre Opfer, meistens die eigenen Frauen, zuerst betäubt und dann sexuell missbraucht haben. Danach haben sie dann Videos im Internet davon hochgeladen. An den Ermittlungen waren neben Deutschland mehrere Länder beteiligt und es wurden wohl knapp 60 Personen festgenommen. Dazu kommen aber noch hunderte weitere Verdachtsfälle und Ermittlungsansätze. Auslöser dieser Geschichte waren die Recherchen von zwei Kolleginnen vom NDR. Die haben sich jahrelang online in Gruppen eingeschleust und ihre Erkenntnisse dann mit den Behörden geteilt.
Gibt's auch einen guten Podcast zu. Seit Tagen wurde spekuliert, wann denn genau die Hochzeitsfeier von US-Superstar Taylor Swift und dem American-Footballer Travis Kelce stattfinden soll. Gestern sind dann vor der Konzertarena Madison Square Garden in New York mehrere Luxusautos mit abgedunkelten Scheiben vorgefahren. Also, es deutet alles darauf hin, heute ist der Tag der Tage. Und viele Fans versuchen bei heißen 40 Grad natürlich auf diese super Hochzeit einen Blick zu erhaschen.
Es soll angeblich ganz bodenständig Pommes und Zwiebelringe geben.
Okay. Also bei unserem nächsten Thema vergeht mir ein bisschen der Gedanke an Essen, ehrlich gesagt.
Ja, kann ich gut verstehen. Wir lösen gleich auf, warum. Bei mir in Sachsen-Anhalt ist heute letzter Schultag vor den Sommerferien, in Thüringen und Schleswig-Holstein auch. Bremen und Niedersachsen dürfen sogar heute schon ausschlafen. Kurzum, die Reisezeit ist da und sicher werden einige von euch auch mit dem Auto verreisen.
Genau, und deswegen schauen wir jetzt auf die Klo-Situation an deutschen Autobahnraststätten. Und ja, es könnte ein kleines bisschen unappetitlich werden, nur falls ihr gerade noch an eurem Frühstückstoast nagt. Ich warne euch vor.
Ja, auch nicht überraschend bei dem Thema, dass das ein bisschen unappetitlich sein kann. Mhm. Allerdings zahlen wir zumindest an den großen Raststätten nicht gerade wenig für eigentlich saubere Toiletten. Mittlerweile kostet das 1 Euro bei Sanifair und da erwartet man ja zumindest, dass die Klos mehr als okay sind. Anders vielleicht als die kostenlosen Toiletten an Autobahnparkplätzen, die ja teilweise wirklich sehr, sehr räudig sind.
Damit absolut.
Wirbt aber ja Sanifair bei den großen Anlagen, deswegen nutzen es die Menschen auch.
Ich gehe schon eigentlich eher Sanifair-Toiletten, weil ich erwarte, dass es sauber ist.
Muss ja irgendwie bezahlt werden, die Sauberkeit.
Solange die Toiletten sauber sind, gebe ich gerne den Euro.
Sanifair hat ja teilweise auch dieses Gerät, ne, was die Klobrille so desinfiziert da einmal rundherum rutscht. Und wir gucken mal, was unsere Kollegen vom Südwestrundfunk in ihrem Sanifair-Test rausgefunden haben.
Ja, sie haben sich entlang einer der meistbefahrenen Strecken Deutschlands von Köln über die A3 weiter über die A61 Richtung Mainz 8 Raststätten mit Sanifair-Anlagen genauer angeguckt und an jeder Sanifair-Toilette wurden sogenannte Abklatschproben genommen, insgesamt 40 Stück.
Ja, und dabei wurden eben Toilettensitze, Türklinken und auch diese berührungslosen Papierspender untersucht. Da ging es dann im Labor um die Erfassung von, richtig, Darmbakterien.
Und das Ergebnis kann der Mikrobiologe Professor Markus Egert von der Hochschule Furtwangen einordnen. Und er hat erstmal auch eine gute Nachricht. Es wurden jetzt keine Fäkalbakterien gefunden, aber ein Viertel der Proben für andere Keime zeigt eine relativ hohe Belastung.
Die Abklatschplatten kamen schon an ihre Grenzen. Das heißt, es wurden sehr hohe Keimzahlen gefunden. Also es ist nicht lebensgefährlich, das kann man sagen. Aber man sollte schon Respekt vor Toilettenoberflächen haben. Es wurden keine Darmbakterien gefunden, das heißt keine direkte akute Gefahr von Magen-Darm-Erkrankungen. Aber auch hinter den anderen Bakterien können sich schon Vertreter verbergen, die Menschen gerade so mit einem geschwächten Immunsystem krank machen können.
Respekt vor Toilettenoberflächen habe ich immer, wenn es nicht meine eigene ist. Es geht weniger um das Klo selbst, sondern eher um die Oberflächen, die viele Menschen eben auch innerhalb der Toilette mit dreckigen Händen anfassen. Also Türklinken zum Beispiel. Und ja, da sieht man ja oft genug dann Leute, die sich nicht die Hände waschen. Da wundert es mich jetzt bei Türklinken eigentlich nicht so.
Ja, was aber überraschend war, finde ich zumindest, dass auch am Spender für Papierhandtücher sehr viele Keime waren, weil die funktionieren bei Sanifair eigentlich berührungslos. Aber viele scheinen da keine Geduld zu haben, patschen trotzdem da so mit dieser Hand an den Sensor. Und dann bekommt man natürlich ausgerechnet nach dem manchmal vielleicht halbherzigen Händewaschen die Keime dann wieder frisch auf die Hände.
Super. Die SWR-Kollegen haben mit den Laborbefunden natürlich das Unternehmen hinter Sanifair konfrontiert. Das ist die Tank- und Rastgruppe. Die weist aber auf eigene Hygienechecks hin und laut Tank und Rast ist an den geprüften Standorten keine bedenkliche Keimbelastung festgestellt worden. Die Angaben zu diesen erhöhten Bakterienzahlen könne man nicht nachvollziehen.
Was nehmen wir also für uns jetzt daraus mit? Jetzt steht hier Aussage gegen Aussage. Eigentlich ist es aber relativ logisch, sagt nochmal der Mikrobiologe Markus Egert.
Wenn ich mich in so einer Toilettenumgebung bewege, sollte ich gucken, dass ich diese Oberflächen möglichst wenig berühre. Und ganz wichtig ist, dass ich mir nach dem Verlassen der Toilette auf jeden Fall die Hände wasche und danach möglichst wenig anfasse.
Vor allem nicht den Handtuchspender, der berührungslos funktioniert.
Absolut. Viele Kneipen. Eckkneipen in Städten, aber insbesondere auch Dorfkneipen sterben aus und werden nicht weiter betrieben. Darüber haben wir hier im Podcast auch schon berichtet. Und gerade auf dem Dorf fehlt einfach ein wirklich wichtiger Begegnungsort dadurch, ne? Es gibt jetzt aber teilweise wirklich coole, kreative Lösungen, um das Problem anzugehen. Und eine wollen wir euch jetzt mal vorstellen.
Im kleinen 800-Seelendorf Oberellen in Thüringen gab es nämlich ein ähnliches Schicksal in der Schlossklause. Das war 40 Jahre lang eine Gaststätte, jetzt ist sie seit 12 Jahren geschlossen. Bis jetzt zumindest, da gründet sich nämlich gerade eine Genossenschaft, die die Kneipe wieder richtig mit Leben erfüllen will. Kollegen von mir vom MDR waren dort und haben eine der Genossenschaftsgründerinnen getroffen, nämlich Joanna Heinemann.
Ich habe in der Schlossklause meine Konfirmation gefeiert, verbinde hier viele schöne Erinnerungen mit dem Ort. Und es ist natürlich für mich ein großes Stück Heimat und deswegen ist es mir wichtig, dass das auch erhalten bleibt.
Grundidee dieser Genossenschaft ist, was der Einzelne nicht erreicht, das können viele gemeinsam schaffen, wenn sie sich zusammentun und auch ein bisschen Geld zusammenlegen. Weil bisher war es so, dass es in der Schlossklause nur vereinzelte Events gab, die von einem Verein durchgeführt wurden. Aber Joanna sagt, mit dem Verein und diesem Ehrenamt, da stößt man dann einfach irgendwann an Grenzen.
Wir glauben einfach, dass das Genossenschaftsmodell nochmal eine andere Struktur gibt, sich auch einzubringen, auch zu sagen, hey, das ist auch mein Ort, weil ich bin Mitglied, ich habe eine Stimme, ich kann mitbestimmen, kann mitreden und letztlich auch das auf wirtschaftliche Basis zu stellen. Also wir wollen ja hier auch Geld verdienen, die wir wieder in diesen Ort investieren können.
Also Sie sind überzeugt, dass das für das kleine Dorf Oberellen in Thüringen ein ganz wichtiger Schritt ist, auch um wieder ein bisschen Leben in den Ort zu bringen mit so einem Genossenschaftsbetrieb.
Und das Ziel ist es, freitags soll es zweimal im Monat einen Kneipenabend geben und sonntags Kaffee und Eis. Und 30 Gründungsmitglieder sind da gerade am Start. René Schmidt ist einer von ihnen und unterstützt. Er schleift zum Beispiel die alten Sitzbänke.
Jetzt bin ich Genosse. Wir kommen wieder zurück zu den Wurzeln. Alle meckern immer nur, sind immer nur am Meckern und davon wird es nicht besser. Wenn man nichts macht, wird es auch nicht besser. Man muss schon mal mit anpacken.
Das sehen tatsächlich auch Menschen aus der Wissenschaft so, die sich mit Genossenschaften auseinandersetzen. Die sagen, dass das ein wichtiger Schritt für die Gemeinschaft und auch Gesellschaft insgesamt sein kann. Werner Stork von der Hochschule Darmstadt forscht zu nachhaltiger Wirtschaftspolitik. Und er sagt, so eine Genossenschaft ist ein Stück gelebte Demokratie. Menschen lernen dort, Verantwortung zu übernehmen, Interessen auszuhandeln und halt auch gemeinsam Entscheidungen zu treffen.
Anders als bei Unternehmen steht bei Genossenschaften eben nicht der Profit im Vordergrund, sondern die Gemeinschaft durch die Mitglieder und dadurch eben auch einen Betrieb aufrechtzuerhalten.
Ja, und es ist so, dass diese Idee der Genossenschaft wieder richtig boomt. 2024 gab es 378 neue Genossenschaften in Deutschland. Das ist absoluter Höchstwert in den letzten 20 Jahren.
Und es ist so, dass jeder vierte Deutsche Mitglied einer Genossenschaft ist. Alleine rund 4 Millionen Menschen davon in einer Wohnungsgenossenschaft. Und da hebe ich auch meine Hand. Ich habe nämlich auch Anteile, weil meine Mutter in Berlin auch in einer Genossenschaftswohnung lebt. Und es gibt natürlich noch viele weitere Felder, zum Beispiel solidarische Landwirtschaft, Dorfläden, teilweise auch kleine Start-ups. Alles organisiert in Genossenschaften.
Bei mir in Halle zum Beispiel gibt es jetzt auch ein Kulturprojekt, Gemeinschaftsamt heißt das. Die wollen so einen verfallenen Plattenbau wieder fit machen, um da Proberäume, Ateliers und so weiter reinzubauen. Bin ich als Musiker ganz ohr geworden und die brauchen halt Geld dafür. Wenn du Genossenschaftsmitglied wirst, zahlst du, ich glaube, 400 Euro und im besten Fall kannst du dann da auch mal einen Proberaum beziehen, wenn das alles realisiert wird. Also mal sehen, ob das auch so gut anläuft wie die Schlossklause da in Thüringen.
Ich drücke die Daumen. Apropos Genossenschaft, ne? Nach der krassen Hitze letzte Woche gibt's bei dir um die Ecke in Leipzig auch eine große, richtig tolle Gemeinschaftsaktion.
Ja, und zwar ist es so, in Leipzig konnten fast die ganze Woche keine Straßenbahn fahren, weil es am Wochenende so heiß war, dass diese schwarze Fugenmasse an den Gleisen geschmolzen ist.
Wow.
Jetzt musst du dir vorstellen, die haben irgendwie so 300 Kilometer Gleise. Es muss also an ganz vielen Stellen jetzt erstmal diese Masse da weggekratzt werden, damit die Bahnen wieder fahren können. Und es war irgendwie eine sehr, sehr süße Geschichte diese Woche, die mich sehr gerührt hat, weil die Verkehrsbetriebe haben gesagt, ey, das packen wir nicht, das dauert Wochen. Und dann haben hunderte Leipzigerinnen und Leipziger einen Spachtel in die Hand genommen, geholfen. Und ja, hier erzählen Sie mal, warum Sie dabei waren.
Ich würde einfach sagen, die Gemeinschaft hier, dass Leipzig so zusammenhält, hätte ich nicht gedacht.
Ich habe aktuell die Zeit, ich bin leider arbeitssuchend und war dann so, will ich jetzt zu Hause sitzen und deprimiert sein, weil irgendwie Bewerbungen ins Nichts führen oder will ich was tun?
Ja, das finde ich großartig. dass, sag mal, die Leipziger zusammenstehen und viele Leute mithelfen, dass die Straßenbahn wieder fahren kann.
Und inzwischen können einige Straßenbahnlinien auch wieder durch die Stadt fahren. Und ja, wirklich dank dieses tollen Einsatzes eine absolut süße und schöne Geschichte zum Thema Gemeinschaft.
Ein schöner Rausgeher zum Wochenende. Wir wünschen euch jetzt ein sehr schönes Wochenende. Montag sind hier Tanja und Uli für euch da. Kommt gut durch. Bis bald.
Auf Wiederhören.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen kommt vom Westdeutschen Rundfunk. Heute zusammen mit dem Mitteldeutschen Rundfunk.